Ja, gut, dass wir seitdem überhaupt miteinander wieder gesprochen haben in den letzten 2 Jahren.
Ja, ich habe da sehr viel ertragen müssen, muss ich sagen.你比四环多一环。
Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer der China Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt.
Hallo, ich bin Yang.
Unser heutiges Thema entstand aus einem Streit heraus. Und ihr seid jetzt sicherlich überrascht, was Yang und Steffen streiten. Ja, wir streiten auch einmal.
Ja, und ich glaube, wie ihr mich schon kennt, wenn ich mich mit jemandem streite, da gibt es bestimmt einen legitimen Grund.
Ja, und diesen Grund gibt es, denn bei unserer letzten China-Reise im Jahr 2019 haben wir verschiedene Städte bereist und irgendwann habe ich gesagt, ich finde, die chinesischen Städte, die wir bereist haben, haben keine Stadtsilhouette, keine Skyline. Und ja, dann könnt ihr euch sicherlich vorstellen, was passiert ist. Yang ist aufgesprungen, hat den Tisch umgeworfen und hat mich erstmal angeschrien.
Das war deine Hälfte der Geschichte. Also, ich erzähle nochmal. Ja, du hast gesagt, die chinesischen Städte haben keine Silhouette. Und dann hast du auch gesagt, alle chinesischen Städte sehen gleich aus.
Ob ich das so gesagt habe, weiß ich jetzt
Ich
nicht. Ja,
weiß.
okay.
Das war Ende Oktober 2019 in Chengdu in einem Restaurant. Und ich habe Zhong Shuijiao bestellt.
Okay, anscheinend ein sehr prägendes Ereignis für dich. Deswegen wollen wir heute mal drüber sprechen. Haben eigentlich chinesische Städte eine Skyline? Haben alle das? Haben einige das?
Ja, und ich hoffe, nach dieser Folge wird mein Trauma bearbeitet.
Ich tue mein Bestes, dass jetzt in den nächsten 45 Minuten ungefähr dann dieses Trauma gelöst wird. Falls es
Yes.
gelingt, dann kriege ich aber, dann bezahlst du mich für diese Sitzung, ja?
Nee, dann wirst du nachher freundlicher behandelt.
Okay. Also, Anlass war die letzte Reise. Ich finde, in meiner Beobachtung, eine Skyline ist schwierig zu definieren für chinesische Städte. Im Laufe der Folge sprechen wir aber auch darüber, warum das so ist. Denn ich finde, da gibt es gute Gründe für. Und ja, es gibt auch Städte wie Shanghai, die haben eine prägnante Skyline. Das auf jeden Fall. Und wir wollen die Sendung auch nutzen, um so ein bisschen zu erzählen, wie sieht es eigentlich mit chinesischen Städten aus? Denn die haben ja gewisse Besonderheiten auch.
Ach, die haben doch gewisse Besonderheit.
Richtig, Besonderheiten, aber keine Skyline im Vergleich zu europäischen Städten. Und da wollen wir euch mal mitnehmen und auch ein paar Städte vorstellen, die wir so zusammen bereist haben oder die Yang halt kennt aus seiner Zeit in China. Fangen wir doch mal wieder an, um so ein bisschen einzuordnen, wie sieht es eigentlich aus mit chinesischen Städten? Und da gibt es eine gute Statistik zur Urbanisierung von chinesischen Städten. Das heißt, wie viele Menschen leben eigentlich in einer Stadt, in einer Metropole und wie viele auf dem Land? Und das ist auch wieder beeindruckend, denn hier sieht man, wie schnell sich China in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. 1978 haben gerade mal 18% der Bevölkerung in einer Stadt gewohnt. Und im Jahr 2019 sind es schon 60%. Das sind, wenn man das mal so auf die Bevölkerung von 1,4 Milliarden Leute rechnet, 840 Millionen Menschen, also 10-mal so viel wie in Deutschland, die bereits in Städten leben in China. Und bis 2030 soll diese Zahl dann nochmal um 10% gesteigert werden, sodass 70% der chinesischen Bevölkerung in einer Stadt leben. Und im Vergleich dazu in Deutschland haben 2020 rund 77% der Menschen in einer Stadt gelebt. Also so weit ist man da nicht mehr entfernt. Und wenn man schaut, von 1978 bis jetzt wieder eine enorme Entwicklung. Und ein Fakt, den ich auch von meiner letzten China-Reise mitgenommen habe, der wirklich beeindruckt ist, weil in China gibt es ja viele Städte, die man nicht kennt. Man kennt Hongkong, man kennt Beijing, man kennt Shanghai. Und dann wird es schon dünn, ne? Welche vierte Stadt kennt man dann eigentlich noch oder fünfte, wenn man an China denkt?
Genau, das ist auch so wie typische chinesische Reise für Europäer, nämlich Peking, Shanghai, Hongkong und vielleicht Hangzhou inzwischen.
Genau, war auch meine erste Reise in China und lohnt sich auf jeden Fall. Aber es gibt ja noch so viel mehr zu entdecken. Und wenn man mal schaut, in Deutschland gibt es 4 Städte, die mehr als 1 Million Einwohner haben. In ganz Europa sind es dann 58 Städte, die mehr als 1 Million Einwohner haben. Und wenn man mal auf China blickt, dann sind das jetzt schon mehr als 125 Städte, also doppelt so viel wie in Europa, fast dreimal so viel, die mehr als 1 Million Einwohner haben. Und wir reden dann ja, wir sprechen nachher nochmal über Chongqing beispielsweise mit mehr als 30 Millionen Einwohnern auf der Fläche von Österreich, also ganz andere Dimensionen, als wenn man hier beispielsweise an Köln, Berlin, Hamburg oder München denkt.
Also Steffen, so böse wie das klingt, als du damals gesagt hast, chinesische Städte sehen gleich aus, eigentlich von meiner Seite gibt es auch eigentlich ein bisschen klischeemäßig diese Sage, dass die europäischen Städte alle gleich aussehen. Aber gibt es da wirklich einen Unterschied? Gibt es unterschiedliche Typen von europäischen Städten?
Moment. Also, das verbitte ich mir, dass du sagst, alle europäischen Städte sehen gleich aus.
Also gleich im Sinne, na, immer vielleicht Zentrum Rathaus und Kirche genau. Und so.
Genau. Also, und hier wird's spannend, denn hier kommt so die Perspektive, wenn man als Europäer draufschaut oder wenn man als Chinese draufschaut. Ich zum Beispiel finde, der große Unterschied zwischen Urlaub in Europa und Urlaub dann in China für mich ist, wenn ich in Europa unterwegs bin, dann weiß ich, was mich erwartet. Okay, vielleicht, ne? In der einen Region von Europa sind die Häuserdächer rot oder der Baustoff ist ein anderer. Es sind dann weiße Wände oder so. Die Innenstadt hat die und die Charakteristika. Aber am Ende hast du immer dieselben Geschäfte, ne? In jeder europäischen Stadt findest du ein H&M oder ein Starbucks.
Ach so, habe ich gerade das Wort dieselbe gehört? Ja. Bedeutet, dass die alle gleich sind?
Ja, also ich finde schon, europäische Städte haben unterschiedliche Charakteristika, aber sie haben doch eine ähnliche Struktur einfach. Ist ja aufgrund der Kulturhistorie auch einfach so. Aber für mich ist immer so das große Aha-Erlebnis, wenn ich in China bin. Hier ist halt einfach auch kulturell alles anders. Und das sieht man halt auch in den Städten. Und das ist halt schon mal der große Unterschied zwischen Europa und zwischen China. Und wo man dann auch die Perspektive ein bisschen mit einbeziehen muss. Ja klar, wenn du als Europäer in Europa bist, dann weißt du ungefähr, wie sehen dann spanische Städte am Mittelmeer aus? Oder wie sehen dann skandinavische Städte aus? Oder wie sieht so eine Arbeiterstadt in UK aus? Ne? Das kriegt man als Europäer schon gut verortet, kann man sich schon gut zurechtfinden. Aber ich glaube, wenn man als US-Amerikaner oder als Asiate draufschaut, dann ist das was anderes, dann sieht das schon alles sehr ähnlich aus. Und so ein bisschen kann auch das Gefühl sein, wenn man als Europäer nach China kommt, auf jeden Fall. Aber um jetzt nochmal mein Geschichtsstudium mal auszukramen, eigentlich kann man europäische Städte auch so vom Grundriss her in 3 Teile aufteilen. Einmal gibt es so diese unregelmäßige Struktur, kennt vielleicht jeder aus den Altstädten, alles ist, die Gassen sind verwinkelt, kreuz und quer und so, die Häuser sind schief. Das ist eigentlich so eine unregelmäßige Struktur. Dann gibt es eine regelmäßige Struktur. Wenn man an Mannheim denkt, hat man wieder dieses Schachbrettmuster, was Mannheim so prägt im Hinterkopf. Washington sieht ja auch so aus, New York ja auch so. Und auf der anderen Seite hat man aber auch diese regelmäßige Struktur, die ein bisschen historischer ist, aus der Römerzeit. Hier in Köln beispielsweise, wo wir ja sind, sieht man immer noch die beiden großen Achsen, die es früher gab, und dann die Querstraßen, die sich da so auch ähnlich wie ein Schachbrett so von abzeichnen. Kennt man auch aus anderen Städten. Und die dritte Form, die man noch so beschreiben kann, ist die ringförmige Form einer Stadt. Also in Berlin kennt man vielleicht den Autobahnring, ne, den einen da prägt, oder der U-Bahn-Ring, mit dem man ja da, oder S-Bahn-Ring, mit dem man schön einmal um die Stadt fahren kann. In Köln ist es beispielsweise die Stadtmauer, hat man auch in anderen Städten. Und aus der Stadtmauer hier wurde dann ein Naherholungsgebiet, der Grüngürtel, was halt auch so eine Ringform ist. Und hinter der früheren Stadtmauer geht dann die Stadt einfach weiter.
Okay, aber dann in Köln ist eigentlich nur, gibt es dann nur einen einzigen Ring, oder? Oder gibt es mehrere?
Genau, also wenn du so die alte Stadtmauer nimmst, dann ist das der Ring, in Anführungsstrichen, der jetzt der Grüngürtel ist. In anderen Städten hast du dann da vielleicht auch das ähnlich strukturiert, oder ist ein Fluss, oder ist es halt der Autobahnring oder die Autobahnringe, die dann das einfach definieren. In Hannover war es die Schnell, sind es die Schnellstraßen beispielsweise. Und lass mich noch eins sagen, es kann natürlich auch eine Mischform geben. Ne? Es kann eine Ringform geben, die dann aber auch strukturiert wie so ein Schachbrett ist. Und ich glaube, da kommen wir jetzt schon zu chinesischen Städten.
Ja, genau. Also zuerst war ich ein bisschen überrascht, dass europäische Städte auch so Ringformen haben. Also ich habe das nie so richtig wahrgenommen, weil wie man in China Ringe definiert, eine Stadt in China eigentlich, die Städte sind meistens ringförmig. Klar gibt es auch unregelförmige Städte, aber das ist eher wegen geografischer Gründe, zum Beispiel Stadt wie Lhasa oder Lanzhou, die sind vielleicht sehr lang und sehr dünn und dann passt auch kein Ringe wirklich da rein. Und sonst die anderen Städte sind fast alle mit Ringe aufgebaut und, oder die haben so eine Planung, dass sie so nach Ringform umbauen wollen. Und die Ringstruktur, wie viele Ringe eine Stadt hat, zeigt auch die so Entwicklungsniveau dieser Stadt. Zum Beispiel meine Heimat, Shijiazhuang, wir haben 3 Ringe. Und das ist dann ein bisschen mittelmäßige Stadt. Und große Stadt wie Peking hat dann 6-7 Ringe. Dann, das ist so richtig Metropol.
Lass uns mal darauf zu sprechen kommen. Ringe heißt eigentlich Autobahn in dem Fall, richtig?
Eigentlich nicht Autobahn, sondern so schnelle Bahn. Das ist so, ich habe auch mal recherchiert, warum man in China immer diese Ringform gebaut hat. Gibt es einen Grund, um so die Belastung der Stadtmitte zu erleichtern? Weil so, wenn du diese Ring hast, du kannst von einem Außenort besser zu einem anderen Außenort kommen, ohne dass du nach Stadtmitte erst fahren zu müssen. Weil das Gefühl habe ich in Hannover, das hast du mir mal erzählt, du wohnst in Nordstadt oder so und wenn du zu Oststadt gehen möchtest, musst du erst nach Stadtmitte fahren. Dann das belastet Stadtmitte richtig stark.
Genau.
Das vielleicht könnte noch gehen in Hannover, weil Hannover nur 500.000 Einwohner hat. Und aber in China, wenn das immer mehrere Millionen gibt, dann Stadtmitte könnte so eine Auslastung nicht wirklich aushalten. Deshalb so, die bauen immer diese Ringform, um na, damit die Außenorte sich besser erreicht werden können.
Vielleicht kurz als Ergänzung, wenn ihr gerade den Podcast hört, googelt doch mal schnell Beijing. Schaut mal, wenn ihr drauf guckt bei Google Maps beispielsweise, seht ihr die Ringe auch, dann wird es ein bisschen klarer, wo auch das Stadtzentrum ist. Und auch wenn man den U-Bahn-Plan anguckt, gibt es ja auch U-Bahn-Ringe.
Genau, ich glaube, gibt es eine U-Bahn, vielleicht Linie 2, die fährt nur den zweiten Ring rum. Also das ist dann auch eine Ringlinie. Und wie du ganz am Anfang gesagt hast, die chinesischen Städte wachsen immer so enorm und das sieht man auch diese Entwicklung von die Zahl der Ringe. Zum Beispiel, was ich ganz am Anfang, nennen wir mal, gesungen habe, das ist so ein Lied, Lied des fünften Ring. Und Text war ganz doof, heißt fünfter Ring, du hast einen Ring mehr als vierter Ring. Fünfter Ring, du hast einen Ring weniger als sechster Ring. Das ist so, na, weil man nach und nach neue Ringe gebaut hat mit der Entwicklung der Stadt.
Warum wird dann da der fünfte Ring besungen? Ist ja wunder die Hip-Hopper, die Rapper, die Künstlerszene oder ist es besonders fancy da?
Ich weiß auch nicht. Ich denke, fünfter Ring hat auch eine so eine andere Bedeutung, nämlich damals waren die Leute ziemlich stolz auf Peking Olympic Spiel. Mhm. Und da ist Olympic Ringe ist 5 Ringe. Und Olympic Spiel in Peking ist 2008 und damals in Peking gab es nur 5 Ringe. Okay. Also sechster Ring, ich glaube, ist im Jahr 2009 fertig geworden. Deshalb so 5 Ringe in Peking und als Peking diese Olympic-Spiel so gestartet hat und mit 5 olympischen Ringe. Deshalb so, das ist irgendwie eine Kombination.
Okay. Was bedeuten denn diese Ringe? Heißt das, je näher ich im Zentrum wohne, also erster Ring, zweiter Ring, desto besser ist die Wohnlage, desto mehr Geld habe ich. Kann man sowas davon ableiten?
Ich denke, das kann man schon so sagen, weil anders als in Europa, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute vielleicht haben gutes Geld, trotzdem wohnen die gerne so außenort. Zum Beispiel, es gibt Leute, die gerne so in einem Haus wohnen mit Kindern und sowas. Die wohnen sehr weit weg von der Stadtmitte, obwohl die Geld haben, weil die diese Ruhe genießen wollen. Aber in China, ich würde schon mal mir erlauben, sozusagen, es gibt fast keinen Mensch, der das Geld dafür hat, aber trotzdem sich entschieden hat, an einem Außenort zu wohnen. Mhm. Weil das ist, solange du arbeitest, dieser Pendelstress ist zu viel, weil man fast immer mit U-Bahn fahren und das ist so Horror, wenn du 2 Stunden mit U-Bahn vom Außenort nach Stadtzentrum fährst. Und in Peking sagt man auch, sag mir nicht, dass du in Peking wohnst, sag mir zuerst, an welchem Ring du dich befindest. Weil zum Beispiel, wenn du sagst, ja, ich wohne an 5. Ring, die Leute, die an 2. Ring wohnen, die müssen die Augen schon rollen und denken, 5. Ring, das ist nicht Peking. Also das zeigt auch wirklich dein Wohlstandniveau. Das ist wirklich zum Beispiel, ich habe mal nach den Preisen geguckt. In China kauft man immer Immobilien und der Preis im Jahr 2019, eine Wohnung am 2. Ring in Peking kostet 14.000 Euro pro Quadratmeter. Während eine Wohnung am 6. Ring nur 4.600 Euro kostet. Deshalb so, das ist ein riesiger Unterschied. Und die reichen Leute wohnen am 2. Ring oder 3. Ring.
Und wer von euch schon mal in China war, in der Stadt, weiß auch diese die Distanzen, die man da zurücklegt, einfach ist jetzt nicht wie in Berlin, wo ich mal 40 Minuten unterwegs bin von A nach B oder von Norden nach Süden oder so, sondern das ist schon noch mal längere Strecken einfach und das sind halt ja einfach ganz andere Dimensionen. Das ist immer, da muss man mal vor Ort gewesen sein.
Ja, ich glaube, dieser Zeitaufwand ist auch ganz anders, weil es gibt viele Leute, die in Deutschland zum Beispiel jeden Tag 50 Kilometer zur Arbeit fahren. Aber in China, das ist anders. Zum Beispiel in Peking, viele Leute arbeiten in Peking, wohnen aber in Yanjiao. Das ist eine Stadt mit einem Abstand von nur 30 Kilometer zu Stadtzentrum Peking. Aber die Leute, die fahren jeden Tag 2 Stunden mit dem Bus nach Peking und jeden Tag habe ich gelesen, morgens um 5 stellen die Leute sich schon an. Manchmal dauert so eine Schlange 40 Minuten. Und die alten Leute, so zum Beispiel die Eltern stehen früher auf und die stellen sich an für die Kinder, damit die Kinder länger schlafen können und auch einen Platz im Bus kriegen, damit die während der Fahrt weiter schlafen können. Das ist anders als in Deutschland.
Ich war ja auch mal in deiner Heimatstadt, Shijiazhuang, und da bin ich mal einen Tag lang zu Fuß durch die Stadt gegangen, weil ich die mal erkunden wollte. Und ich habe gewohnt am 2. Ring.
Genau, ja. Ich wollte dich auch fragen, ne? Meine Eltern wohnen auch am 2. Ring. Wie hast du das wahrgenommen? So, hast du deutlich einen Unterschied gemerkt vom 2. Ring und Stadtmitte?
Also das hat sich so ein bisschen durch das Spazieren oder zu Fuß gehen, es war eigentlich mehr Wandern, ne? Ich bin ja an dem Tag 17 Kilometer irgendwie gegangen, nur ein Weg hin zur Innenstadt, zurück habe ich dann das Taxi genommen, weil ich so fertig war. Und ich fand schon, dass es so in der Innenstadt dann ein bisschen, ich sag mal, neuerer wurde. Das waren ja viele Einkaufszentren, die neu gebaut wurden. Und war ja auch in dem einen Museum, wo es über die Hebei ging, also die Region dort. Das war ein bisschen oldschool. Aber ich fand jetzt im 2. Ring, ich habe ja nur einen Ausschnitt mitgenommen, da im Norden, ne, wo das Hotel war. Das war schon so ein bisschen, das war jetzt nicht neu, sondern das war halt, waren, weiß ich nicht, 10 Jahre alt die Bauten oder so, weiß ich nicht genau. Aber es sah schon ein bisschen, sah jetzt nicht so so hochwertig nach Neubausiedlung aus oder so. Waren viele Hochhäuser, war ein schöner Park, der ja da in der Mitte war, war auch eine Stadtautobahn, die so auf Stelzen dann stand, ne? Also wie so ein Ring dann nochmal, oder das war wahrscheinlich dann auch der Ring. Aber ich fand, wenn man Richtung Stadtmitte gegangen ist, wurde es dann nochmal neuerer von den Bauten her, aber vielleicht haben die das auch erneuert einfach von einer gewissen Zeit.
Ja, ich denke, das kann gut sein, weil so, wie du gesagt hast, am 2. Ring, die Gebäude sehen so wie 10 Jahre alt aus und das stimmt auch bei der Wohnung meiner Eltern. Das ist tatsächlich ungefähr 10 Jahre alt. Und damals, als wir eingezogen sind, ich war total wow, weil ich habe immer gesagt, ich bin ein Dorfkind. Und deshalb, als ich zum ersten Mal in eine Wohnung eingezogen sind, die so insgesamt 26 Etage hat, und dann war ich war nie in so einem Hochgebäude. Aber jetzt, das ist eigentlich fast nichts, weil das Gebäude sieht auch ziemlich alt aus, nach 10 Jahren.
Ja, und trotzdem war das hochwertig. Ne? Ich komme ja auch aus Rostock, bin da im Plattenbau groß geworden und bin ja ein großer Fan von Plattenbau. Die sind jetzt nur 5 Etagen hoch. Die Dinger sind jetzt auch, wann wurden die gebaut? Ich glaube Anfang der 80er, wurden jetzt mal saniert in den 90ern. Das sieht alles super aus, ne? Viel grün. Nur am zweiten Ring, da in Shijiazhuang, hat mir so ein bisschen, es war viel Beton einfach. Da war zwar auch ein Park, aber es war halt, ich bin durch viel Beton gegangen. Und ich glaube, das hat so ein bisschen den Eindruck geprägt. Ansonsten war es halt deutlich größer als in dem Viertel, wo wir jetzt hier wohnen zum Beispiel. Das sind halt alles Hochhäuser. Und das hat halt diesen urbanen Charme, den ich mag. Und man merkt aber auch, dass ich da dann halt viel, jetzt in Shijiazhuang, wo ja 12 Millionen Leute wohnen, in der Stadt halt viel, ne, viel erneuert wurden. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so ein neues Einkaufszentrum prägt dann immer so einen bestimmten Spot in der Innenstadt. Und da sind dann auf einmal alle und dann kommt das nächste Einkaufszentrum und dann wandert die Gruppe so ein bisschen dahin dann, um da zu shoppen.
Ja, das ist so tatsächlich so, weil so als ich noch in der Schule war, eigentlich dieses Stadtzentrum, gab es so ein Einkaufszentrum und da waren alle die Cool Kids. Und jetzt haben die noch so viele andere neuen so Shopping Malls aufgebaut und es gibt immer so Trend, zum Beispiel in welchem Einkaufszentrum gerade die Hipster Stores sich befinden. Dann natürlich gehen alle Leute dahin.
Und ich gehörte ja persönlich nie zu den coolen Kids, hat sich auch in Shijiazhuang gezeigt, weil da bin ich dann in eine Mall gegangen, weiß gar nicht mehr, wie die hieß, und wollte halt Mittag essen und habe das schon so in ein paar Blogs gelesen, dass das in der obersten Etage sieht das wie in Venedig aus, also nachgebaut, wirklich riesengroß. In der Mitte war so ein Becken, ziemlich lang, weiß ich nicht, 100 Meter oder so. Und da ist dann auch ein Typ auf einer Gondoliere immer auf und ab gefahren. Und das der ganze Raum mit diesen, weiß nicht, 2 Dutzend Restaurants sah halt aus wie, naja, Venedig, ne? So ein paar Brücken gab's da und das war halt auch so vom Stil her. Und wenn du nach oben geguckt hast, war wirklich so ein Himmel an die Decke gemalt. Aber wir waren da am Ende mitten, also es war zwar in der Woche, aber mittags waren wir da 5 Leute oder so.
Ja, das wollte ich vermuten, weil dieses Gebäude, dieses Einkaufszentrum war mal cool, aber jetzt ist schon seit langem out of trend.
Genau, ja. Und es ist halt super hochwertig, aber die Sache ist, ich habe gemerkt, was auch schon in meiner Jugend prägend war, ich gehöre nicht zu den Cool Kids und bin dann immer an den Spots, wo es cool war,
ja, wenn es schon zu spät ist. Du bist immer ein Schritt zu spät.
Ich bin nicht vor dem Trend, ich bin hinter dem Trend.
Ja, du läufst immer dem Trend hinterher.
Aber auf jeden Fall, wenn ihr mal in Shijiazhuang seid und mediterrane Atmosphäre haben möchtet, dann geht in diese Mall, googelt mal, dann findet ihr das auch. Und das ist wirklich, also da kann man Gondoliere in einem Einkaufszentrum fahren. Das hatte ich so noch nie. Deswegen war das sehr beeindruckend für mich.
Ja, also in China werden die, mir ist eingefallen, so als ich nach Hochhäusern in Shijiazhuang recherchiert habe, habe ich gesehen, ein Einkaufszentrum in Shijiazhuang ist als 3A-Sehenswürdigkeit bewertet. Deshalb war ich so überrascht. Was? Ein Einkaufszentrum ist eine Sehenswürdigkeit? Zurück zum Thema, so Stadttypen in China, eben habe ich erzählt, so große Städte wie Peking und Shanghai, die sind auch so wie fast alle anderen chinesische Städte so ringförmig gebaut und an welchem Ring du dich befindest, zeigst auch dein Wohlstandsniveau. Aber das ist nicht immer so. Ist nicht bei jeder Stadt so, dass die Anordnung der Ringe auch die Entwicklungsniveau zeigt. Es gibt auch andere Städte wie zum Beispiel Metropol Guangzhou. Guangzhou hat zwar auch so Ringform, sag ich mal, aber es gibt mehrere so Stadtzentren, also manche befinden sich am 4. Ring sogar so. Deshalb so, es gibt auch Städte, die zwar diese Ringform haben, aber wirklich nur so wegen Straßenstruktur, nicht wegen Entwicklungsniveau oder Wohnungspreise. Ja, ich denke so irgendwann heute bei dieser Folge gehen wir zu unserem gestoppten Streit über Skyline China.
Ja, gut, dass wir seitdem überhaupt miteinander wieder gesprochen haben in den letzten 2 Jahren.
Ja, ich habe da sehr viel ertragen müssen, muss ich sagen. Ja, genau, um endlich auf dieses Thema kommen zu können, ich denke, wir müssen erstmal wirklich über Skyline und Silhouette reden. Und was ist Silhouette? Was ist Skyline? Was ist dir Skyline oder Silhouette eine Stadt?
Also meiner Meinung nach so ein prägendes Bild einer Stadt, eines Stadtpanoramas oder einer Skyline ist, du stehst an einem Punkt, guckst auf die Stadt und sagst, das ist so einzigartig, das ist die und die Stadt. Das ist für mich da so eine Definition. Und für dich?
Ja, das stimmt irgendwie. Aber ich finde, ich merke immer so, für mich ist immer ein Unterschied zwischen Skyline und Silhouette. Weil ich finde, wenn wir über Silhouette reden, du hast gesagt, Panorama einer Stadt, das muss irgendwie nicht so hoch sein. Zum Beispiel, wenn man in Lissabon ist und dann steigt man so zu diesem Aufzug und dann steht man ein bisschen höher als die Stadt und dann sieht man so, diese Stadt hat ganz viele kleine Häuser, was total schön ist, typisch Lissabon und sowas. Dann das ist Silhouette der Stadt. Aber wenn ich an Skyline denke, ich finde, das muss was mit Sky zu tun. Mhm. Zuerst Skyline, dann diese Shape muss sich im Himmel befinden. Dann ein paar Hochhäuser sind schon ziemlich nötig, meiner Meinung nach. Deshalb in China, die bauen auch viele Hochhäuser.
Und lass uns da dann direkt mal sprechen, ob das nicht ein Klischee ist. Baut China nur noch Hochhäuser? Das wollen wir jetzt mal im Klischeekiller besprechen. Und ich habe mich da mal schlau gemacht. Also, Yang, vielleicht wusstest du das ja nicht, aber von den 10 höchsten Gebäuden der Welt stehen 6 in China. Und diese 6 wurden alle in den letzten 6 Jahren erst fertiggestellt. Das heißt, die Chinesen gehen in den Himmel, wie du es eben schon gesagt hast. Und das Interessante ist auch, was ich eine krasse Zahl fand, zwischen dem Jahr 2011 und 2013 hat China 6,6 Milliarden Tonnen Beton verbaut. Das ist so viel, wie die USA im gesamten 20. Jahrhundert verbaut haben. Also was in den USA 100 Jahre lang verbaut wurde, hat China in 3 Jahren verbaut, was ich unfassbar beeindruckend finde. Und ein weiteres Argument dafür, dass es in China hoch hinausgeht, ist der Shanghai Tower, auch in einer Skyline in Shanghai, gut zu sehen, ist das zweithöchste Gebäude der Welt mit 632 Metern. Und das zeigt doch eigentlich, in China geht's hoch hinaus.
Ich finde, irgendwie kann man so sagen, aber ich kenne auch eine Sage in China, das ist auch ein bisschen unsere Psychologie, das ist auch ein Olympic Spirit, auch mit 5 Ringen und sowas zu tun. Damals vielleicht wegen Peking Olympic Spiel hat man diese Olympic Spirit sehr so verbreitet und das heißt schneller, höher, stärker. Und ich finde so, das hat man damals wirklich in vielen Bereichen benutzt. Und ich finde so, Hochhäuser bauen ist auch ein Teil dieser Spirit, nämlich schneller und höher. Natürlich auch stärker, das ist mit Image zu tun. Aber ich muss auch sagen, China baut nicht nur Hochhäuser. Das war vielleicht eine Phase so, dass wegen dieser schneller, stärker, höher Ding, man will mehr Hochhäuser schaffen, um diese Image zu bauen. Aber jetzt macht man auch viel Gedanken über Skyline oder Silhouette oder wegen historischer Gebäude und sowas, dann kommen immer neue Regelungen, dass die Hochhäuser eingeschränkt werden sollen. Zum Beispiel, ich habe gesehen, in meiner Heimatstadt Shijiazhuang, jetzt dürfen die theoretisch kein Gebäude bauen, die höher als 80 Meter sind.
Das ist auch was mir begegnet ist, dass man auch in der Stadtplanung und Architektur sich mehr auf die chinesische Tradition zurückbesinnt. Das heißt, die Hochhäuser sind ja sehr, ich sag mal, vom Baustil her sehr westlich geprägt und dass man einfach schauen will, dass man mehr auch die historische Stadtentwicklung mit berücksichtigt, dass man mehr auf chinesische Tradition eingehen will, auch in der Bauweise und dass es jetzt immer mehr Höhenbeschränkungen gibt. Aber eine spannende Sache fand ich noch, weil du gerade auch schneller erwähnt hast. 2020 in Wuhan wurde dort ein Krankenhaus innerhalb von 8 Tagen hochgezogen für 1000 Menschen. Ne? Also das ist auch sehr schnell. Frage ich mich, ob das in Deutschland so schnell gehen würde.
Ach, ist das diese Corona-Krankenhaus?
Genau.
Die haben das wirklich auch so live gestreamt, diese Bauarbeit. Und es gab 2 Bagger. Eine heißt Feuerchen, eine heißt was anderes. Und die haben alle auch eigene Fangruppe, so welche Bagger sich besser performt hat während der Bauarbeit. Das ist mir eben eingefallen.
Und noch eine Sache, das könnt ihr auch mal, ich glaube, das in Wuhan könnt ihr auch bei YouTube finden. Was ihr noch bei YouTube finden könnt, müsst ihr mal eingeben, Changsha Living Building. Das ist ein 10-etagiger Wohnblock, der innerhalb von 28 Stunden hochgezogen wurde, so eine modulare Bauweise. Und das ist echt spannend, weil nach 28 Stunden standen dann da schon alle Möbel drin, Handtücher lagen im Badezimmer und du konntest da einziehen. Und das ist halt auch eine interessante Bauweise, wo China halt auch guckt, wie kann man eigentlich schnell Wohnflächen schaffen.
Ah, krass, also 10-Etage-Gebäude in 28 Stunden. Das ist dann tatsächlich schneller, höher und stärker, entsprechend Olympic Spirit.
Genau. Also haben wir jetzt das Klischee gekillt oder nicht? In China wurden sehr viele Hochhäuser gebaut. Jetzt gibt es so eine Deckelung der Höhe. Aber die Skyline sind ja vielleicht immer noch da.
Okay, Stefan, du hast eben gesagt, aber die Skyline sind immer noch da. Dann bist du auch der Meinung, dass chinesische Städte doch Skyline haben? Wir können so über einzelne Städte reden, wo wir schon waren, weil ich finde, wäre auch Quatsch, wenn du die Stadt gar nicht kennst und so beurteilst, wie du vielleicht schon mal gemacht hast.
Ich bin ja schon weit gereist in den 6 Wochen, die ich bisher in China war. Deswegen können wir gerne über ein paar Städte sprechen. Lass uns doch mal mit dem einfachsten Fall anfangen, Shanghai. Ja, da gibt's eine Skyline. Du stehst da an der Uferpromenade und guckst rüber auf die Oriental Pearl, auf den Shanghai Tower. Und das ist eine Skyline, wo jeder sagen würde, ich weiß, wo ich bin, das ist Shanghai.
Moment, die sind auch nur Hochhäuser. Dann warum ist es besonders?
Naja, weil das halt prägnante Gebäude sind. Und du kannst von einem Punkt diese Skyline halt einfach sehen. Wie in New York, Freiheitsstatue und halt Downtown Manhattan. Ich war im Shanghai Tower mal und das ist echt beeindruckend, weil wenn du von dort dann auf Shanghai guckst, also sozusagen die andere Perspektive einnimmst, dann siehst du ja deutlich mehr Hochhäuser, als wenn du jetzt nur auf die, sag mal, auf das klassische Stadtpanorama guckst. Und das ist schon echt beeindruckend. Und in Shanghai gibt es halt so viele Hochhäuser, dass eigentlich fast alles eine Skyline, eine Silhouette sein kann, weil das einfach so ein unfassbarer Unterschied ist zu europäischen Städten und auch zu US-amerikanischen Städten.
Ja, ich denke, solche große Metropolen wie Shanghai und Peking, die haben so viele Hochhäuser und entsprechend ist auch ein eigenes Skyline mit sehr vielen Hochhäusern. Aber lass uns zu Städten gehen, die auch sehr groß sind, aber nicht so dominant wie die 2 sind, zum Beispiel Chengdu und Chongqing. Was ist deine Meinung? So, haben die auch Skyline?
Also lass uns erstmal über Chongqing reden, weil, um das nochmal einzuordnen, eine der größten Städte der Welt, über 30 Millionen Einwohner, von der Metropolregion so groß wie die Fläche von Österreich, was einfach beeindruckend ist als einzige Stadt. Und wir haben da ja eine Flussfahrt gemacht vom irgendwie am äußersten Rand der Stadt nach innen.
Jialing-Fluss.
Ja. Also sind wir mit dem Taxi rausgefahren und dann mit dem Boot rein oder mit dem Schiff reingefahren. Wir sind 1 Stunde gefahren, glaube ich, und 1 Stunde lang links und rechts nur Hochhäuser, was extrem beeindruckend ist. Und da erschließt sich einmal, wie riesig diese Stadt ist. Und bei Chongqing fällt es mir schwer zu sagen, was ist die Skyline, weil diese ganze Stadt ist halt geprägt von Hochhäusern. Und wenn man das als, sag mal, Europäer das erste Mal sieht, ist man total, also war ich total beeindruckt. Da gibt's ja auch so einen Berg mit einem kleinen Park, wo man hochgehen kann, wo man die Stadt überblickt. Und das ist einfach beeindruckend. Und da fällt's mir jetzt schwer, was ist jetzt hier der prägnanteste Punkt, weil es so viele gibt.
Also ich habe hier andere Meinung. Ich finde, dass so bei Chongqing, das war bei mir wirklich einmal so wow, als wir so angekommen sind. Weil ja klar, da gibt es sehr, sehr viele Hochhäuser und die sind sehr dicht dran und sowas. Aber ich finde, diese Stadt hat eine Skyline, nämlich die Hochhäuser zusammen, die haben eine Kombination geschafft. Als wir angekommen sind, Chongqing heißt so, in China heißt Chongqing Stadt des Nebels. Chongqing hat auch so ein Hip-Hop-Background und die Rappers aus Chongqing, die singen sehr gerne so einen Satz, nämlich Le Shi Wu Du, das bedeutet, hier ist die Stadt des Nebels. Und ich finde, das ist auch so ein Merkmal dieser Stadt. Als wir in Chongqing angekommen sind, das war auch so viel Nebel und wir sind mit Taxi gefahren und wir haben sofort gesehen, so viele Hochhäuser, das war fast so wie ein Betonwald. Und das war mir so ein wow, das ist so diese Silhouette für mich, weil das ist so wegen Nebel so grau und so wie ein Wald, solche Hochhäuser, und das hat mich sofort so hingezogen, so wie ein Eindruck, wie so Godzilla landet gleich. Und ich finde, das ist diese Skyline, so ein Betonwald-Image, das habe ich für Chongqing.
Bin ich total bei dir. Also ich fand das auch, das ist einfach beeindruckend, wenn man da das erste Mal ist, weil sowas kennt man als Europäer nicht in der Dimension. Wenn ihr übrigens mehr über unsere letzte Reise erfahren wollt nach Chengdu, Chongqing und Xi'an, dann hört euch mal unsere vierte Folge vom Podcast an. Da haben wir nämlich ganz ausführlich über alle drei wundervollen Städte gesprochen. Und eben haben wir über Chongqing gesprochen. Chengdu liegt ja gar nicht so weit weg. Und Chengdu ist für mich auch eine sehr, sehr moderne Stadt, wo es mir aber auch schwerfällt zu sagen, das ist jetzt prägnant. Vielleicht einige von euch kennen das mit dem Panda, der so eine Wand hochklettert und dann, wenn man unten steht, dann sieht man nur den Rücken vom Panda. Und wenn man oben aufs Dach, ich glaube, von der Mall geht, dann kann man ein Foto machen mit dem Panda-Kopf. Auch total beeindruckend und ja, bleibt im Gedächtnis. Aber wenn wir jetzt von Skyline reden, erinnere ich mich nicht mehr, was in Chengdu. Also es war auch ein Hochhaus mehr einfach.
Also ich finde, so spontan kann ich auch nicht sagen, so was für Skyline Chengdu hat, aber ich schließe das ungern aus, weil wir einfach die Stadt zu wenig kennen. Und ich habe auch ein bisschen recherchiert, Chengdu hat tatsächlich ein Skyline, nämlich wie alle anderen chinesischen Städte erstmal um ein Hochhaus. Aber Chengdu hat was Besonderes. Chengdu ist nämlich eine Stadt. In der Stadt nach außen blickt, kann man immer noch Schneeberg sehen. Und das ist ihr Skyline, nämlich so, wenn man so in diese Hochhaus steigert und dann guckt man nicht nur diese Hochhäuser, Skyline, sondern man blickt auch über diese Schneeberg. Das ist ihr Skyline. Wir waren vielleicht bloß nicht da.
Wir reden jetzt ganz viel über Städte und werden auch bei uns auf Instagram im Laufe der nächsten Woche immer mal wieder Fotos aus der letzten China-Reise posten. Und wir fänden es auch echt stark, wenn ihr uns mal eure Fotos zuschickt, vielleicht von der Skyline. Muss aber auch keine Skyline sein, kann auch ein prägnantes Gebäude sein. Schickt uns das gerne mal zu und dann teilen wir auch das gerne mal bei uns auf Instagram, um eure Impressionen anzuschauen. Ich möchte aber nochmal sagen, eine Stadt, die wirklich auch eine krasse Skyline hat, die eigentlich aber komplett eine Skyline ist, ist Hongkong. Weil wenn man da auf der Hauptinsel steht, gibt es abends immer eine Lichtershow. Das lohnt sich wohl mehr, wenn man im Herbst, Winter da ist, weil es früher dunkel wird, aber dann sind so Dutzende Gebäude beleuchtet und zu einer bestimmten Musik erstrahlen die dann auch im Takt. Und das war zumindest so, als ich das letzte Mal da war. Und ich finde, Hongkong ist halt einfach auch eine Stadt, die auch extrem imposant ist, weil sie Natur und Hochhaus so stark verbindet.
Ja, bin ich auch bei dir. Und eben haben wir viel über solche große Städte geredet. Und aber wie ist deine Meinung? So zum Beispiel auch bei kleinen Städten wie Shijiazhuang oder Leshan, haben die auch Skyline? Haben die auch Silhouette?
Ja, also auf jeden Fall haben die prägnante Gebäude. Und wenn man die aneinanderlegt, dann kann man das als Stadtsilhouette, Stadtpanorama oder Skyline betrachten.
Das klingt aber nicht so ehrlich,
muss ich sagen. Doch. Wir haben ja jetzt über das Thema geredet und nicht, dass der Streit jetzt noch 2 Jahre weiter schwillt. Ich glaube, wir haben einfach den Begriff mal für uns definiert und ja auch aufgezeigt, was es alles zu sehen gibt in China. Und egal von welcher Stadt wir da sprechen, ich finde nach wie vor, dass jede Stadt da extrem beeindruckend ist. Egal, ob man jetzt an einem Punkt steht und drauf guckt oder ob man verschiedene Gebäude abfährt. Aber für mich ist das immer wieder eine totale Bereicherung und ich hoffe, ich kann da bald wieder hin.
Na gut. Vielen Dank für das Schmeicheln und ja, dann
haben wir zum Schluss noch ein paar Wörter, die ihr mal mitnehmen könnt für das nächste Gespräch mit einer Chinesin oder Chinesen oder für euren nächsten China-Trip.
So, Steffen, die drei Wörter von heute, ich erlaube mir mal so zu sagen, du hattest auch mal Schwierigkeit mit den...
Wie kannst du nur sagen, dass ich jemals Schwierigkeiten hatte, chinesische Wörter auszusprechen?
Ja, so kam ein bisschen als Überraschung, aber das war mein Eindruck damals. Ja, deshalb würde ich heute so machen. Ich sage auf Deutsch und du sagst das auf Chinesisch.
Haude,
ja. Gut, lass uns dann anfangen. Die drei Wörter, die ich mitgebracht habe, sind Haus, Heim und Zimmer. Und dann lassen wir uns erstmal mit Haus anfangen.
Ich würde sagen, es ist Fangzi.
Genau, ist richtig. Fangzi. Fangzi ist Haus. Aber hier bedeutet Haus eher wirklich das Gebäude, Haus. Also Fangzi. Wenn man sagt, ich bin zu Haus, nutzt man aber nicht mehr das Wort Fangzi, sondern nutzt man das andere Wort daheim. Deshalb kommen wir zum Wort Heim. Was, wie sagt man Heim auf Chinesisch?
Ich würde sagen, es ist Jia.
Genau, also Jia. Jia bedeutet Heim. Wenn man sagt, ich bin daheim, sagt man 我在家. Also ich befinde mich im Heim.
Heißt, ja, wäre hier zu Hause übersetzt, glaube ich.
Genau, also daheim.
Im Heim ist eher wie Waisenhaus oder im...
Seniorenheim,
genau, ja.
Ja. Okay. Und drittes Wort, ich bin gespannt.
Ich auch.
Weil gab es auch ein paar Mal Streit, weil ich dich nicht richtig verstanden habe, als du das Wort gesagt hast.
Also von meiner Seite gab es da keinen Streit. Aber ich spreche das Wort erstmal aus.
Ja, und um fair zu sein, als mein Kumpel bei uns zum Besuch war, du hast das gesagt und er hat richtig verstanden.
Er hat es sofort verstanden. Da gab es keine großen Diskussionen.
Ja, dann das lag wahrscheinlich an mir, wie alle anderen Streite.
Vielleicht.
Okay, vielleicht. Und dann das Wort ist Zimmer.
Ich würde sagen, Fangtian. Jetzt weiß ich, du sagst, ich spreche das wie ein T aus und nicht wie die. Ich sag's nochmal. Fang dir.
Ja, das klingt ein bisschen wie die, nicht wie J. Aber vielleicht mein Kumpel versteht das immer noch.
Ich finde gut, wenn mal die Menschen, die uns zuhören, mal schreiben würden, ob mein Chinesisch wirklich so grottig ist, damit ich mal so eine zweite Meinung habe.
Also unsere Zuhörer, die bessere Chinesisch sprechen als ich, können gerne mal nochmal schreiben. Vielleicht das liegt an meinem nordchinesischen Dialekt, was auch Mandarin heißt. Ja.
Wie würdest du das Wort dann aussprechen?
Ich würde sagen, Zimmer ist Fang Jian, also Fangjian. Fang Jian.
Ja, ich finde, du hast es sehr gut ausgesprochen.
Danke.
Jetzt sind wir auch schon am Ende unserer aktuellen Folge. Wir haben euch ein bisschen mitgenommen in chinesische Städte und in unseren Streit über Skyline oder nicht Skyline. Ich hoffe, ihr konntet auch vielleicht mal ein paar Ausflugstipps für eure nächste Reise nach China mitnehmen. Auf jeden Fall, alle Städte, über die wir gesprochen haben, sind sehenswert und haben wirklich schöne Ecken, die man sich angucken sollte.
Wenn ihr auch schon mal in diese Städten wart, dann, wie gesagt, schickt uns gerne die Bilder, insbesondere gerne mit Skyline oder Silhouette.
Wenn dir Süß-Sauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn bitte weiter. Hinterlasse uns auch gerne eine positive Bewertung für unseren Podcast. Und weitere Infos und Links findest du wie immer in den Shownotes der aktuellen Ausgabe. Und eine neue Folge vom China-Podcast kriegst du immer am letzten Wochenende im Monat. Wir freuen uns, wenn du dann auch wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage Tschüss.
Ich bin Yang und sage 再见.